Lotsen zum göttlichen Hafen.
In diesem Teil unserer Sendereihe erfahren Sie mehr über die Regierungspolitik von Imam Ali, Friede sei mit ihm. Beim letzten Mal haben wir einen Blick auf die Zeit, in der Osman herrschte, geworfen und dann erinnert, dass die Bevölkerung mit seinem Vorgehen so unzufrieden geworden war, dass er schließlich ermordet wurde. Danach wandte sich das Volk an Ali zu und bedrängte ihn, dass er das Führungsamt übernimmt. Aber leider haben viele dieser Leute sich gegen ihn gewandt, sobald sie merkten, dass er nichts anderes will, als Recht und Gerechtigkeit herzustellen. In dem Moment protestierten sie gegen ihn. Einige schlugen Ali, Friede sei mit ihm, vor, dass er vorläufig mit seinen Gegnern einen Kompromiss schließen soll. Aber Ali, Friede sei mit ihm, antwortete auf diese scheinbar wohlwollende Vorschläge wie folgt. Ihr verlangt von mir, dass ich den Erfolg auf Kosten von Benachteiligung und Unrecht erließe. Ihr verlangt von mir, dass ich die Gerechtigkeit zu Füßen der Politik und der Herrschaft opfere. Bei dem heiligen Wesen Gottes, solange es die Welt gibt, werde ich dies nicht tun und nichts derartiges anstreben. Ich und Diskriminierung, ich und die Verletzung der Gerechtigkeit, ich werde schon nie eine Benachteiligung begeben, wenn alle diese Güter der Allgemeinheit, welche mir zur Verfügung stehen, mein persönliches Eigentum wären, und ich werde derartiges erst recht nicht tun, wenn dieses Hab und Gut Gott gehört und ich der Pfandtreuer Gottes bin. Auf diese Weise widmete Imam Ali, Friede sei mit ihm, sich ungeachtet offener und versteckter Ablehnung der gesunden Regelung aller Angelegenheiten. Er entließ inkompetente Amtsträger und setzte an ihrer Stelle verantwortungsbewusste und fähige Personen ein. Allen neuen Regierungsverantwortlichen erklärte er, dass sie ihre Aufgabe als ein anvertrautes Pfand betrachten müssen, mit dem sie verantwortungsvoll umgehen sollen. Ihnen legte er ans Herz, auf keinen Fall jemanden, der einen Verrat begangen hat, einen Posten zu überlassen. Er empfahl den neuen Positionsträgern ein einfaches Lebensführung, ein offenes Ohr für Kritik und sagte, dass sie sich gegen Schmeichelei wehren müssen. Er riet ihnen, mit dem Volke direkt in Verbindung zu bleiben und es aufrichtig zu betreuen und verlangte, dass sie das Recht der Entbehrenden und der Unterdrückten verteidigen und gegen diejenigen vorgehen, die sich Unrecht und Unterdrückung zu Schulde machen. Außerdem sollten sie die Einheit in der islamischen Gesellschaft bewahren. Sie sollten in Streitfällen nur auf Grundlage der Gerechtigkeit entscheiden. Sie sollten immer Recht und Wahrheit verteidigen und falls ein interner oder externer Feind Krieg stört, sich zum Dschihad gegen ihn erheben. Im Fall eines Sieges sollten sie mit den Kriegsgefangenen menschlich umgehen und sie dürften Verlierer und Verletzte nicht verfolgen. Sie durften niemals als Erste einen Krieg beginnen und mussten sich auf ihm im Krieg gerecht verhalten. So sah ein Teil der Regierungspolitik Alis aus. Es war eine andere Politik als die der Kalifen, die nach dem Propheten geherrscht hatten, insbesondere eine andere als die Politik des dritten Kalifen Osman. Doch die einflussreichen und reichen Leute sahen nun ihre Interessen in Gefahr und so gingen sie zu Ali, um ihn umzustimmen. Als sie jedoch merkten, dass er auf keinen Fall von seinen berechtigten Standpunkten ablässt, begannen sie mit ihren Verschwörungen. Ihnen schloss sich eine Gruppe ab, die nach außen hin sehr religiös wirkte, jedoch keinen Verstand besaß. Gemäß Überlieferung hat der Prophet Gottes, Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, die bitteren Ereignisse in der Zeit des Kalifats Imam Alis, Friede sei mit ihm, vorausgesehen. Von ihm stammen die Worte: Bei Gott, Ali, ist Bekämpfer der Aufrührer, Eidbrüchigen und der Abweichler von der Religion Gottes. Es war wirklich nicht leicht, gegen diese drei vom Propheten genannten Gruppen zu kämpfen. Unter ihnen waren bekannte Gesichter aus der Zeit des Propheten und sehr fromm wirkende Leute. Wir wollen die Betrachtung dieser bitteren Ereignisse bei der Jamal-Schlacht beginnen. Bei dieser Jamal-Schlacht hat Aisha, Gemahlin des Propheten, eine entscheidende Rolle gespielt. Sie hatte in der Zeit des Kalifen Abu Bakr und Umar großen Respekt erfahren, jedoch nicht so zur Zeit von Usman. Die Diskrepanz zwischen ihm und ihr war so groß, dass sie gesagt hat: Bringt diesen unwissenden alten Mann um, denn er ist ungläubig geworden. Sie hat an verschiedenen Stämmen Schreiben verschickt und sie aufgestachelt, Usman zu töten. Als sie von der Ermordung Usmans erfuhr, sagte sie: Usman wird seiner Familie, den Umayyiden, ein übles Ende vererben. Doch als ihr dann zu Ohren kam, dass Imam Ali der neue Kalif ist, änderte sich ihre Ansicht und sie verlangte, dass man an den Mördern Usman Rache nimmt. In Wahrheit hatte Aisha auf das Kalifat von Talha und Zubair gehofft. Sie war von Mekka nach Medina unterwegs, als sie von der Wahl Alis, Friede sei mit ihm, zum Kalifen erfuhr. Da kehrte sie nach Mekka zurück, begann den Mord an Usman zu beklagen und Vergeltung dafür zu fordern. Talha und Zubair aber sahen eine gute Gelegenheit bekommen, die Bevölkerung gegen Ali, Friede sei mit ihm, aufzuwiegeln und machten sich das Ansehen Aishas unter den Muslimen zu nutzen. Imam Ali hat über dieses Vorgehen gesagt: Sie haben sich zur Aufruhr erhoben und die Gemahlin des Gesandten Gottes hierhin und dorthin geschleppt. Sie haben sich nach Basra genommen und ihren eigenen Frauen gesagt, dass sie zu Hause bleiben sollen. Aber sie, Aisha, welche der Prophet Gottes in seinem Hause behütet hatte, haben sie auf den Schauplatz gebracht, und zwar mit einem Herrn von Leuten, die mir einmal allesamt die Treue gelobt und gehorcht hatten. Als Ali erfuhr, dass das Jamalsch-Heer auf dem Heer nach Basra war, sandte er ein Schreiben an seinen Gouverneur in dieser Stadt. Er befahl Usman ibn Hunayf, er solle mit diesen Leuten Gespräche führen und sie auffordern, keinen Krieg zu beginnen und den Treueeid mit Ali, Friede sei mit ihm, nicht zu verletzen. Aber die Aggressoren waren fest entschlossen, mit Gewalt an die Macht und an Reichtum zu gelangen und beachteten die Vorschläge des Gouverneurs von Basra nicht. Usman sah keinen anderen Ausweg, als selber seine Kämpfer auf den Krieg vorzubereiten. Als die Leute im Jamal-Heer merkten, dass sie gegen Usman und sein Heer nicht ankommen, baten sie um Einhalt des Gefechtes, bis Ali aus Medina eingetroffen sei. Er sollte dann eine Entscheidung treffen. Außerdem schlugen sie vor, dass man ihnen erlaubt, die Stadt zu betreten, und versprachen sich, nicht dem Gouverneursgebäude, der Schatzkammer und der Moschee zu nähern. Usman erwartet keinen Verrat von Talha und Zubair, die einmal nahe Helfer des Propheten waren, und nahmen ihren Vorschlag an. Diese durften in die Stadt kommen, aber entgegen ihrem Versprechen drangen sie in die Moschee ein und verhüteten das Gemeinschaftsgebet der Einwohner mit ihrem Gouverneur. Um Angst und Schrecken zu verbreiten, ließen sie Osman auspeitschen, bis er fast tot war. Sie scherten ihm das Kopfhaar und den Bart ab. Dann machten sie sich über das Volkseigentum her, töteten 70 Leute der Wächter und Soldaten und besetzten die Stadt. Ali, Friede sei mit ihm, der von den schlimmen Ereignissen in Basra erfahren hatte, zog mit einem Heer in Richtung Basra und schlug in der Nähe der Stadt das Zeltlager auf. Doch die Leute des Jamal griffen Ali und seine Soldaten an. Ali sah keinen Grund mehr für Geduld und Nachsicht. Er legte das Kettenhemd des Propheten an und zog an der Spitze seiner Soldaten in den Krieg gegen die Vertragsbrüchigen. In dieser bedauerlichen Schlacht, die mit der Niederlage des Vertragsbrüchigen endete, kamen auf der Seite Alis 5000 Kämpfer ums Leben. Auf der Gegenseite waren es noch mehr. Nachdem die Schlacht zu Ende war und Talha und Zubayr tot waren, hat Ali die Gemahlin des Propheten, Aisha, respektvoll nach Medina zurückkehren lassen und ihre Karawane noch einige Kilometer auf dem Rückweg begleitet. Auf diese Weise wurde also die erste Verschwörung derer, die das Kalifat von Ali anfeindeten, vereitelt. Ali kehrte nicht mehr nach Medina zurück. Er sah sich gezwungen, von Basra nach Kufa zu ziehen, was näher zu Scham, dem damaligen Großsyrien, lag. Von dort aus konnte er Muawiyah, der nicht zum Rücktritt bereit gewesen war, besser im Auge behalten.